Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der April war zu warm, der Mai zu trocken und jetzt im Juni wird das Trinkwasser knapp. So zumindest erfahren wir es tagtäglich in den großen Medien. Und Unternehmen im Land, die mischen kräftig bei der großen Klimahysterie vorne mit. Doch die mächtige Klimalobby kollabiert. Das sagt der Autor und Journalist Axel Bojanowski, Chefreporter Wissenschaft für die Welt. Was hinter den apokalyptischen Klimanews steckt und warum sie vor dem Kollaps stehen, werde ich jetzt mit ihm besprechen. Schönen guten Tag, Herr Bojanowski.
Guten Tag, Herr Joppa. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Bojanowski, Sie beobachten die Akteure hinter dem Klimahype schon seit Jahren. Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben. Was Sie schon immer übers Klima wissen sollten, aber nicht zu fragen wagten, heißt es. Wer sind denn die Akteure, die uns hier einen bestimmten Blickwinkel auf das Klima aufzwingen?
Ja, das ist eine sehr große Armada von Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen, die meistens im Hintergrund bleiben. Also das fing an 2007 mit einer Art Masterplan. Design to Win hieß das. Und das waren Großstiftungen aus den USA, die darin ihren Plan niederlegten, per Änderung der öffentlichen Diskurse den Druck Richtung Energiewende zu erhöhen. Und das hat ja auch perfekt geklappt, kann man sagen. Das ist nach Deutschland gekommen, dann 2011. Das wurde hier kopiert in Deutschland von den gleichen Stiftungen. Dahinter stecken Philanthropen, also Milliardäre aus den USA, die eben hier auch Investitionsmöglichkeiten sahen, ja, in dem Plan eben erneuerbare Energien zu fördern. Das war das neue große Ding nach der Finanzkrise 2008. Da gab es dann plötzlich wieder viel Geld zu investieren. Und da hat man sich eben den Markt der erneuerbaren Energien gesucht. Und deswegen war da viel Geld drin. Und man muss eben auch sagen, dass für diese Milliardäre, also wie Leute wie Bloomberg und Steyer aus den USA, die Demokraten nahestehen, dass für die diese Art von Lobbyismus eben ein Netzwerk versprach und die Vergrößerung ihres politischen Einflusses. Und das ist alles passiert. Das ist soweit in Kürze im Grunde ein riesiges Netzwerk, was eben mit besten Verstrickungen und Vernetzungen in die Politik und eben mit dem Ziel, bestimmte Energieformen, Energiekonzerne ja zu stärken und eine sogenannte Energiewende eben herbeizuführen.
Es gibt also nationale und internationale Ebenen. Wie sind die denn dann untrennbar quasi miteinander verbunden?
Ja, es ging eben alles aus von diesem Design to Win Masterplan der Hewlett Foundation und der Climate Works Stiftung. Und das wurde eben dann in Deutschland kopiert. Das ging los mit einer Tagung 2009, Stiftung Mercator, eine Großstiftung aus Deutschland und Europa. Dahinter stecken die Metro-Erben. Das ist eben auch oft ein typisches Muster. Diese Stiftungen verfügen oft um das Geld von Großunternehmern, die aber schon nicht mehr leben, sondern oft ist es Erdölgeld in den USA. Ja, diese Klimanotstandsbewegung, die 2019 losging oder 2018, die beruht wesentlich auf dem Geld von Rockefeller-Stiftungen und so, also Erdölgeld, wo sich eben die Enkelgeneration jetzt quasi reinwaschen will von den Erdölsünden, ja, kann man so sagen, und eben die Klimalobby finanziert. In Deutschland ist es eben so, dass die Stiftung Mercator und die European Climate Foundation besonders aktiv sind. Die haben letztlich dieses Design-to-Win-Strategie aus den USA kopiert. Und eben, das sind ganz ähnliche Stiftungen am Werk, ein bisschen spezifischer auf Deutschland gestrickt. Aber letztlich ist das Gleiche hier dann auch passiert. Das ging eben so weit, dass man letztlich ja auch viele Medien gegründet hat, aber auch viele Institute. Also mit dem Geld der Stiftung wurden so eine Art Forschungsinstitute gegründet, oft auch mit Regierungsgeld dabei. Ein ehemaliger Vorsitzender vom Umweltbundesamt nennt das die Beibote der Regierung. Das sieht also so aus, als ob es plötzlich ganz viele wissenschaftliche Institute gibt, die ganz unabhängige Forschung machen. Aber letztlich steht auch dahinter dieses Streben nach Diskurshoheit, ja, dass man eben bestimmte Art von Studien produziert. Das muss gar nicht unseriös sein, aber es ist eben oft dann so, dass damit eine bestimmte Art von Diskurs geprägt werden soll und vor allem der Druck eben Richtung Energiewende erhöht werden soll. Also Forschungsstiftungen, auch Faktenprüfermedien sowie klimafakten.de und Carbon Brief und so, das sind größere Faktencheckermedien, die dann eben ja sich Artikel und Medien vorknöpfen, die nicht auf Linie sind im Wesentlichen. Und da wurde eben ein großes Netzwerk gesponnen, das den Diskurs in Sachen Klima und Energie sehr stark verändert hat und viele hat verstummen lassen, weil man eben dagegen letztlich gegen ein riesiges Netzwerk dann nicht meint, bestehen zu können. Und das ist auch oft zu Recht. Viele wurden diffamiert, viele wurden aus dem Diskurs gedrängt und letztlich ging es da eben ja um diese Investition in diese erneuerbaren Energien.
Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben also NGOs, die sogenannten Philanthropen, also Millionäre, Milliardäre, dann wiederum auch diverse Wissenschaftler, geneigte Wissenschaftler, die mit ins Boot geholt wurden. Wie ist das Ganze denn in die Medienlandschaft verknüpft, die wir auch kennen, beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk?
Ja, also man darf sich nicht wie eine große Verschwörung vorstellen. Ja, also man muss auch mal erstmal betonen, es gibt ja dieses Klimaproblem wirklich. Es gibt ja die globale Erwärmung, die wird weitergehen. Die geht mit Risiken einher. Das heißt, es gibt ja sozusagen den Bedarf, auch etwas zu tun. Aber es gibt eben auch diese wirtschaftlichen und politischen Interessen dahinter. Und was den Journalismus angeht, ist es eben so, dass man durch diese politische Bewegung, das ist immer eine linke Bewegung, gut verknüpfen konnte mit den politischen Zielen der Klimalobby. Das heißt, diese Art von Klimabewegung ließ sich eben gut anknüpfen in der Medienlandschaft, die eben großteils eben links dominiert ist, gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und das, da ist eben große Sympathie für diese Art von politischem Diskurs eben vorhanden. Und entsprechend war es 2018 zum Beispiel, als Fridays for Future aufkam, da hat man dann über diese Demonstrationen immer berichtet, gerade im öffentlich-rechtlichen Medien, obwohl da manchmal vielleicht nur ein paar Dutzend Jugendliche zusammenkamen und gleichzeitig jeden Tag in Berlin beispielsweise Demonstrationen stattfanden. Von den meisten hörte man nie was, sondern immer nur von der Klimabewegung. Das liegt eben daran, dass Journalisten da in dieser Bewegung sich selbst und ihre Milieu wiedererkennen und deswegen auch diese Verwandtschaft feststellen und eben Sympathie dafür hegen. Und so wurde das eben auch zu einer medialen Bewegung. Ja, ich habe das ja selbst auch aus nächster Nähe erlebt, wie sehr man im Journalismus sympathisiert mit der Klimabewegung. Greta Thunberg wurde auch von Journalisten ja umarmt und als Retterin der Welt hochgeschrieben, obwohl sie natürlich auch ein Instrument war bestimmter Kreise. Und das heißt, in den Medien, die dann ja auch sehr willfährig dann grüne Ausgaben zum Beispiel gemacht haben, der Stern hat sogar Fridays for Future eine Ausgabe überlassen, der Frankfurter Rundschau und Taz auch, und der Spiegel hat einen Greenpeace-Menschen da ins Wissenschaftsressort geholt, der das Ressort Klimakrise gründen sollte. Und das wurde da sehr, sehr schnell, wurde man da aktiv und hat eben dieses Thema umarmt, weil man damit eben viele Dinge verband, die man schon vorher vertrat. Und da ging es dann eben oft gar nicht ums Klima, sondern es ging eigentlich eher um politische und milieuspezifische Ziele.
Ja, das ist die Frage, sind denn die Interessen bei den verschiedenen Akteuren ähnlich oder handeln etwa Unternehmen aus anderen Gründen als NGOs oder die Presse?
Ja, genau, da hat jeder so natürlich seine eigenen Interessen, die sich dann aber eben überlappen. Also es ist besonders interessant, finde ich, der New York Times Autor David Wallace Wells, der hat 2019 den größten Apokalypse-Bestseller über den Klimawandel geschrieben, Die unbewohnbare Erde. Damit hat er einen riesigen Coup gelandet. Journalisten haben das gefeiert, wie da jemand endlich mal schreibt, dass die Welt ja doch untergeht wegen des Klimawandels und wie schlimm das alles ist. Und das wäre ja das Allerschlimmste, was passieren könnte und wir müssen jetzt sofort handeln und so weiter. Das war 2019. Jetzt eben schreibt er quasi das Gegenteil. Es würde diese Apokalypse nicht geben, es wäre alles viel übertrieben gewesen. Und ist da eben sehr selbstkritisch und sagt, dass die Klimakrise auch so eine Art Erlösungschance für diese gesamte technokratische Elite bot, sodass alle darauf gesprungen sind, weil man sozusagen einen moralischen Führungsanspruch und einen sozialen Status eben verbessern konnte und den moralischen Führungsanspruch dann in die Waagschale werfen konnte und so weiter. Und das war eben nach der Finanzkrise plötzlich das neue Ding, wo man eben wieder neu durchstarten konnte. Und das ist das Wesentliche, was er sagt, als man sich nach Investitionsmöglichkeiten umsah, schien ein grüner Wandel eine naheliegende Wahl zu sein, weshalb jeder, der versuchte, eine bessere wirtschaftliche Zukunft für Europa zu schaffen, ausnahmslos eine enorme Erhöhung der Investitionen in saubere Energie vorschlug. Also er sagt jetzt eben, 6 Jahre nach seinem Apokalypse-Bestseller, ja, es hat auch viele andere Gründe als nur sozusagen das Bedürfnis, die Welt zu retten, sondern dahinter steckten eben finanzielle und politische Interessen. Finde ich interessant, aus berufenem Munde, jemand, der eben besonders davon profitiert hat, die Apokalypse herbeizuschreiben, ist da jetzt eben sehr selbstkritisch geworden. Und insofern wird man jetzt wahrscheinlich pragmatischer dieses Thema angehen und das wird jetzt eben langsam klar und deutlich.
Nun haben Sie bereits Ende Januar in einem Weltartikel skizziert, dass die mächtige Klimalobby kollabiert. Woran machen Sie das genau fest?
Ja, also man sieht es jetzt im Journalismus eben, die Leute halten sich zurück. Man wird vorsichtiger in den Artikeln. Man geht nicht mehr so willfährig diesen Apokalypse-Studien auf den Leim. Ja, da wurde eben viel auf Extremszenarien gegründet, die unrealistisch waren, was schon immer klar war. Studien wurden industriell quasi produziert, weil sie eben so viel Beachtung fanden. Und es gab da eben keine kritische Instanz, die eben diese Dinge rausgehalten hätte aus dem Diskurs. Ganz im Gegenteil. Jeder, der solche Studien machte, bekam eben Anerkennung und Aufmerksamkeit und großes Publikum. Und insofern hat sich das selbst verselbstständigt. Und da wurde dann eben auch aus der Wissenschaft heraus Szenarien dann der Öffentlichkeit präsentiert, die völlig übertrieben waren und unrealistisch waren. Und da wird man jetzt eben realistischer. Und die Lobby ist natürlich weiterhin da. Und es sind Zehntausende von Akademikerberufen geschaffen worden weltweit in dieser Lobby, ja, die da untergekommen sind. Vielleicht ein Symptom der Elitenüberproduktion, von der ja oft die Rede ist, dass man eben zu viele Akademiker hat, die untergebracht werden sollen. Und die jetzt eben daran arbeiten, die Bedeutung dieser Lobby auch weiter aufrechtzuerhalten. Weil die müssen ja weiter beschäftigt sein. Das heißt, das wird sich nicht so einfach jetzt legen, aber man merkt in den Medien etwas mehr Zurückhaltung, ja, dass nicht jede Dürre und nicht jeder Extremregen sofort als Signal des Weltuntergangs gedeutet wird, sondern man eben auch erkennt, dass Extremwetter eben auch immer schon dazugehörte und man sich eben auch auf Extremwetter besser vorbereiten muss, auch ganz abgesehen vom Klimawandel. Ja, der Klimawandel kommt dann eben noch oben drauf, aber nicht eben so, wie das bisher immer dargestellt wurde, dass jetzt eine Überflutung ein Fanal des Klimawandels ist. Ja, und da wird man jetzt meiner Beobachtung nach ein bisschen vorsichtiger und vielleicht hoffentlich auch realistischer.
Was auch wahrzunehmen ist, viele Akteure aus der Wirtschaft melden sich zu Wort und sagen, so wie es jetzt läuft mit Energiewende, Strompreisen, so kann es ja nicht weitergehen. Wo waren denn diese Wirtschaftsvertreter damals, als die Richtung überhaupt eingeschlagen wurde, aufgrund auch der Klimawarner?
Ja, die waren oft ganz opportunistisch, wie das eben oft so ist, dann da mitgemacht, haben ja dann auch sich mit der Klimabewegung verbündet. Und der Atomausstieg ist ja letztlich ein Ergebnis dieser Opportunismus der Industrie in Deutschland, ja. Da gab es ja keinen Widerspruch, man hat das ja alles mitgemacht. Während der Atomausstieg ist ja auch ein völliger Irrsinn, wenn man überlegt, dass man pragmatische Lösungen braucht für Kampf gegen die globale Erwärmung, ja. Also emissionsfreie Kernkraftwerke wären ja der Königsweg gewesen und das erkennt man ja auch in anderen Ländern. In Deutschland hat die Klimabewegung auch noch die Atomkraftwerke bekämpft und da war eben die Industrie auch dabei. Ja, die haben also quasi sich selber den Strom abgedreht, den sie jetzt unbedingt brauchen und jetzt klagen sie. Ja, das gleiche gilt für die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften ja eigentlich daran interessiert oder sollten eigentlich daran interessiert sein, Arbeitsplätze zu sichern und auch im Land zu halten. Mit dem Kampf gegen die Atomkraft hat man natürlich dafür gesorgt, dass die Energieversorgung dieses Landes verschlechtert wurde. Und damit Arbeitsplätze unsicherer wurden, was man jetzt anprangert plötzlich. Ja, jetzt sagt man, wir müssen die Industrie fördern, wir brauchen Subventionen und so weiter. Die Kernenergie auszubauen und wenigstens im Land zu halten, die hat man selber bekämpft und da waren Gewerkschaften und Industrie beide auf der falschen Seite.
Wenn es so ist, wie Sie sagen, und der Klimawahn vor einem Kollaps steht, was bedeutet das dann für die Zukunft? Wohin entwickelt sich das Ganze? Wie geht es weiter?
Es wird natürlich als Thema da bleiben. Aber diese Auswüchse, die werden wahrscheinlich etwas runtergefahren werden, obwohl ja weiterhin sehr viel Geld drin ist. Also es gibt einen Vergleich, man könnte sagen, es gab ja Anfang der 1970er Jahre die Bewegung der Bevölkerungsexplosion. Also dass die Weltbevölkerung sich vervielfachen wird und die Vorhersagen für massive Hungersnöte in aller Welt mit Milliarden von Toten, das wurde ja vorhergesagt. Und das war ja ein sehr populäres Thema damals und das hielt sich ja auch, obwohl man schon in den 80er Jahren merkte, das stimmt gar nicht, weil die Hungersnöte da auf ein Minimum gesunken waren. Und die Vorhersagen eigentlich sich schon als falsch erwiesen hatten in den 80er Jahren. Man kann das ein bisschen vergleichen mit der Klimadebatte. Es gibt ein Problem, aber eben diese apokalyptischen Vorhersagen, die gelten jetzt ja schon als übertrieben. Trotzdem wird dann nicht sofort in allen Medien berichtet, so es war alles falsch, aber versucht sich so ein bisschen aus der Affäre zu stehlen und das so ein bisschen als Erfolg der eigenen Bewegung darzustellen, dass es keine Katastrophen gibt und keine Apokalypse gibt. Und so wird es wahrscheinlich auch mit der Klimadebatte sein, dass man eben ein bisschen mehr Realismus einziehen wird sehen. Aber es ist eben auch so, dass man mit dem Klimathema natürlich weiterhin global Einfluss bekommt und es eben auf UN-Ebene auch sehr viele Organisationen gibt mittlerweile, die das eben beackern, das Thema. Und die werden nicht einfach das Thema aus der Hand geben, sondern natürlich weiter damit Politik machen wollen. Und naja, also man wird sehen, die UN-Klimakonferenzen sind ja, kann man sagen, ziemlich gescheitert. Es gibt keinen Erfolg in Sachen CO2-Reduktion, der auf diese Konferenzen wirklich zurückzuführen wäre. Und das heißt, man wird sich überlegen, ob das die richtige Strategie weiterhin ist, auf internationaler Ebene Klimapolitik auf diese Weise zu machen. Da wird man nach neuen Methoden suchen. Und vielleicht, so könnte die Hoffnung sein, wird man eben mit der modernen Kernkraft eben auch eine Möglichkeit haben, Klimaschutz und ökonomische Prosperität zu verbinden. Das wäre ja dann das Allerbeste.
Sagt der Autor und Journalist Axel Bojanowski, Chefreporter Wissenschaft für die Welt. Sein Buch, was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten, ist im Handel erhältlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Danke, Herr Joppe. Vielen Dank für die Einladung.